Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute sprechen wir mit dem Bruno Letz. Er ist Militärhistoriker, ist Generalstabsoffizier und Sicherheitsexperte bei der NZZ. Er hat jetzt ein Buch herausgegeben über seine Erfahrungen. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf von dieser Stunde Roger Schawinski. Bei mir ist der Bruno Letzi, der jünger ist als ich, gerade herausgefunden, 2 Tage jünger. 11. 13. Juni 1945. Und er ist also einer, der jetzt gerade wieder mal ein Buch schreibt, von Feld zu Feld, ein Leben zwischen Armee, Journalismus und Politik. Ein ziemlich dickes Buch mit wahnsinnig vielen Namen drin. Über das reden wir aber zuallererst natürlich über seine Person. Bruno, wer bist du?
Vielen Dank, Roger, für die Einladung, die mich natürlich sehr freut. Ich bin im Moment ein zufriedener Pensionär.
Aber als Mensch, jetzt, zufriedener Pensionär, das ist ein bisschen mager.
Es ist ein bisschen mager, aber im Moment, nach dieser Buchpublikation, ist man ein bisschen in einem Loch hinein, wie fragt, wie könnte es weitergehen? Und ich frage mich immer mehr, wer bin ich wirklich?
Genau, also, versuch doch eine Antwort.
Ich habe derart viele Sachen gemacht. Ich war in der Bundesverwaltung, im Nachrichtendienst Zürich, Zeitung. Nachher war ich an der Uni Zürich Lehrbeauftragter bis 1974, also 10 Jahre lang.
Kann man das?
Das kann man. Und der Erfolg, so wenn ich rumhöre und wenn ich mit Leuten rede, die bei mir waren, es ist recht erfolgreich. Und ich habe gesagt, das wäre eigentlich der Beruf gewesen, den ich am liebsten gemacht hätte.
Also hast du den Beruf verfehlt?
Ich habe es gemeint eine Zeit lang und dann auf einmal sage ich, wenn ich den Vorlauf nicht hätte, also der Bundesverwaltung, die Einblick in die nachrichtendienstliche Tätigkeit, wenn ich die Zürich-Zeitung nicht hätte, mit dem Auslandaufenthalt, mit den Auslandbeobachtungen im Krieg, dann hätte ich die Vorlesung gar nicht so lange geben können. Also, es hängt alles zusammen.
Gut, aber was würdest du sagen, was bist du für ein Typ, eher ein Optimist oder eher ein Pessimist? Eher extrovertiert oder eher introvertiert?
Ich bin eher ein bisschen pessimistisch veranlagt. Ja, eher ein bisschen melancholisch, auch in den Lektüren oder so. Aber dann doch, man muss sich auch wieder weiterleben. Und dann nimmt man wieder, ich würde mich so gedämpft optimistisch
bezeichnen. Also erzähl mal doch über deine Familie. Ich habe vor allem über deinen Grossvater gelesen. Das war eine ganz spezielle Person.
Der Grossvater war eine ganz spezielle Person. Ich habe ihn nicht sehr gut kennen. Er ist einfach der Samstag gekommen. Er hat nie Schweizerdeutsch gelernt.
Er war ein Italiener?
Er war ein Italiener aus Gallipoli, 1877 geboren. Dort auch sehr ein Mann der Linke, oder? Auch dann der Bischof von Lecce seinen Wagen mal umgestoßen, weil er in Griechenland unterstützen mit dem Boot übers Meer rein. Und dann ist er in die Schweiz kam 1906, war Schneider, hat dann aber auch da Mann hat er kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg oder während dem Spanischen Bürgerkrieg hat er dann ein Büro betrieben zum Rekrutieren. Das war natürlich auch nicht gestattet gewesen. Also eine abenteuerliche Figur. Auf der einen Seite eben, wie gesagt, ein Linker und auf der anderen Seite dann ein Anhänger von Richard Wagner. Er ist in jede Oper von Wagner gegangen, die man in Zürich gespielt hat. Jedes Jahr ist damals noch der Parsifal aufgeführt worden. Da ist er jede Aufführung angeschaut und geblieben, bis der eisige Vorhang runter ist. Also ein Mann von grossen Emotionen.
Aber er hat auch zugeschlagen. Zum Beispiel hat er mal den italienischen Generalkonsul Gorfiegt, oder?
Das ist im Mai, glaube ich, 1937 gewesen, hat er den Gorfiegt am irgendwo am Hafenhänge. Und ich habe das eigentlich erst erfahren, als ich beim Nachhinein...
Wieso? Weil das ein Faschist war?
Das war ein Faschist, ja. Aha.
Und auf die Art und Weise hat er dann sich bemerkbar gemacht. Das hat nicht geholfen bei der Einbürgerung, oder?
Das hat dem Vater die Einbürgerung dann ein bisschen schwieriger gemacht, oder es hat sich ein bisschen hingezögert. Das war ja nicht unbedingt gefragt gewesen, dass der Nährboden, der für die Schweiz eigentlich gefragt war. Und ich habe damals beim Nachrichtendienst gesagt, über so einen müssen Sie doch etwas haben bei der Bundespolizei.
Und
dann nachher bin ich übergegangen. Dr. Amstein war der UNA unterstellt. Und dann hat gesagt, ja, wir sind auch fündig geworden. Und dann ist noch lange vor der Fischenaffäre ist so eine grüne Fische vor ihm gelegen mit einem roten Kreuz durch sich. Wir hätten es schon lange vernichten müssen. Ist ja schon weit über 100.
Und so hat man geredet damals.
So hat man damals geredet.
Sehr freundlich.
Ja, wir sind so ein Berner, ein Väterstudent und Generalstabsoberst. Amstein. Und dann hat er mir ein paar Sachen vorgelesen daraus, oder? Aber überkommen habe ich das natürlich dann nicht.
Also gut, also du kommst aus einer sehr illustren Familie. Du bist, glaube ich, in dem Quartier, wo wir jetzt sind, aufgewachsen. Dein Vater war schon richtig dann Teil von der bürgerlichen Gesellschaft in Zürich, oder?
Ja, gemischt. Der Vater war am Schluss Vizedirektor vom Lebensmittelverein Zürich, wo natürlich sozialdemokratisch bestimmt war, oder? Das ist der berühmte Nationalrat Otto Schütz, hat dort zu sagen gehabt. Nachher die Lilian Uchtenhagen, nicht gerade eine Freundin vom Vater. Und der Vater war sozialdemokratischer Gemeinderat gewesen.
Unbedingt das militärische Milieu, wo du aufgewachsen bist.
Überhaupt nicht. Er war Postordonnanz gewesen, der Grenzbrigade 6, oder?
Und was hat er dann gesagt, wo du da Militärkarriere gemacht hast?
Du, er ist immer, das hat ihn eigentlich da hat er ihm Freiheiten gelassen. Nicht, dass er einen Krach gehabt in der Familie, wo gesagt hat, du, also nein, da geht das nicht. Also schau mal auf unsere Tradition. Wir da eher ein bisschen aus dem linken Kreis, jetzt willst du dann Offizier werden, lass das lieber bei.
Aber warum hast denn du das unbedingt wählen? Was hat dich denn so fasziniert am Militär?
Das Militärische, das kann man sagen, ist zum Teil ein bisschen im Gegensatz zu meiner Person. Ich hätte auch literarisch etwas machen können.
Aber bist du es nicht geworden?
Ich bin es dann nicht geworden. Das ist eigentlich am Gymi passiert. Da ist der, ich muss es einfach sagen, das war ein charismatischer Geschichtslehrer gewesen. Das war der berühmte Walter Schaufelberger gewesen.
Über den du ausgiebig geschrieben hast?
Ja, der ist bestimmend gewesen. Also,
der hat dich dazu gebracht, die Karriere in Island.
Er hat uns dazu gebracht. Wir waren 13, 14 Schüler gewesen. Von denen sind 11 Offizier geworden.
Unglaublich,
oder? Und wir haben
und zwar im Literargymnasium, eben, wo eigentlich eine andere Richtung vorgegeben ist.
Ja, er hat dann auch nicht ganz das Lehrerkollegium reingepasst. Das war der zackige Typ gewesen, mit Kurzhaarschnitt.
Und das hat Ihren Eindruck
gemacht? Das hat mir nicht, ich muss es ehrlich gestehen, hat mir Eindruck gemacht. Mhm. Er hat mich sehr beeinflusst. Ich habe nachher Dissertation bei ihm geschrieben. Er ist nachher nach uns.
Was hat man bei einem Mittelschullehrer können Dissertation
nein,
schreiben?
Nein, er ist Professor geworden.
Aha,
ja, er ist Professor nachher geworden. Das hat es damals überhaupt noch gegeben. Oder es hat sehr gute Mittelschullehrer gehabt, die durchaus eine Hochschulkarriere hätten können in Angriff nehmen. Auch der Biologielehrer ist nachher ein sehr bekannter Verhaltensforscher geworden an der Uni Zürich, der Hans Kummer. Also es hat sehr gute, profilierte Lehrer gehabt.
Und du bist dann also eben Offizier geworden und Stufe um Stufe bist du aufgegangen. Über das reden wir doch. Machen wir wieder zwischen deinen Musik. Was ist der zweite Titel?
Der zweite Titel ist ein bisschen merkwürdig für mich. Das ist «Ohne Krimi geht die Mimini ins Bett» von Bill Ramsey.
Und warum?
Es ist ganz komisch, wir haben an der Englisch Viertelstrasse 31, also wenige hundert Meter von da, haben wir gewohnt, so Mitte 50er Jahre. Und dann ist der Bill Ramsey hat in dem Haus gewohnt, weil er hat dort eine Freundin gehabt. Er hat da ein bisschen, ja, er hat dort, ist kein Kostverächter gewesen, offenbar. Und dann sind wir natürlich immer stolz gewesen, meine Schwester und ich, wenn wir am Morgen können sagen, wenn er aus der Tür kam, guten Morgen, Herr Ramsey, oder? Und er hat uns nicht grüßt und so, ein lieben würdiger Mensch. Und dann, wo ich gehört habe, ist er, glaube ich, das letzte Jahr gestorben oder kürzlich ist er gestorben, im hohen Alter von 90. Er hat gesagt, dem Bill Ramsey, an das habe ich mich erinnert. Und ich gehe übrigens auch sehr gern mit dem Krimi ins Bett. Nicht?
Gut. Also, aber er geht ja mit dem Mimi ins Bett.
Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett. Nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 9:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Goethe, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen. Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist erst auf Seite 104, wo der Killer von Manhattan Giancarlo Suppe kocht. Für den Richter, der ihn damals in Chicago eingelockt. Ich muss alles miterleben, denn das Beste liest sie laut. Ich liege zitternd neben ihr und hab ne Gänsehaut. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht.
Bei mir ist der Bruno Letzi, der einen Song da gewählt hat, den wir, glaube ich, noch nie gehört haben bei dem Sender und nie mehr hören werden. Gott sei Dank, muss ich sagen. Gut, also, du hast gesagt, nachdem der Krieg angefangen hat zwischen Russland und der Ukraine, jetzt muss ich diesen Seich nochmal erleben. Wieso sagst du so etwas? So etwas haben wir ja gar noch nie erlebt.
Vielleicht in einem grösseren Zusammenhang, Roger. Wir haben es nicht erlebt. Wir haben natürlich, wenn wir zurückschauen, auch du, oder? Wir haben natürlich gefährliche Situationen auch erlebt, oder? Wir haben Kuba 1962, wir haben vorher die ganzen Umwälzungen im Ostblock, im Raum von der Sowjetunion, von der alten Sowjetunion, nicht von der Sowjetunion, vom Warschau-Pakt haben wir erlebt. Dann haben wir die Kriege gehabt, natürlich auf dem Balkan, die dürfen wir nicht vergessen. Wir haben Vietnam gehabt, wir haben Irak. Aber dass der Konflikt, die direkte Konfrontation, und das ist es letztlich, zwischen Russland und dem Westen wiederkommt, das habe ich eigentlich nicht mehr erwartet. Gerade nach der Charta von Paris 1990, wo man gemeint hat, doch, jetzt geht es ein bisschen vorwärts, es wird zwar nicht viel besser alles, aber irgendwie eine Entspannung ist da, wir können uns vielleicht auf eine normale Zeit können wir uns einstellen, dann habe ich gesagt, nein, jetzt ist doch genug, jetzt haben wir so viel Lage.
Aber du hast noch mehr gesagt, du hast gesagt, all das, wofür ich mich in meinem Berufs- und Milizleben eingesetzt habe, ist zerbrochen. Also du nimmst es also persönlich. Hast du das Gefühl, du hättest versagt?
Vielleicht hat sie es ein bisschen überspitzt. Aber ich habe schon gedacht, ich bin immer mit Engagement Sachen hergegangen.
Aber was hast denn du, für was hast du dich denn eingesetzt?
Ich habe eigentlich gekämpft, weißt, für die sicherheitspolitische Öffnung, für die ganzen Strukturen, für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, für Friedenseinsätze, die sind ja verschwunden im Moment.
Eben, OECD gibt es nicht mehr.
Ja, sie gibt es schon.
Ja, aber sie aber nicht, sind
hat keine Bedeutung.
UNO. Keine Bedeutung.
Hat einfach wegen dem Vetorecht, also eine Resolution vom Sicherheitsrat in einer wirklich heiklen Phase, die gibt es nicht mehr. Oder? Also für das sage ich...
Das heisst, es ist doch eine einmalige Situation, wo wir sie jetzt haben. Und jetzt müssen wir aber vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Du hast dann gesagt, ich gehe in die Schweizer Armee und ich will schauen, dass die Schweizer Armee dann parat ist, wenn irgendwann mal etwas Ernstes passiert. Und? Ist das erfolgreich gewesen?
Ich glaube, da in den Jahren, wo wir daran geschafft haben, mit grossem Ernst, oder? Riesig viel Übungen. Man hat auch materiell hat man eigentlich geschaut, dass alles in Sache. Man hat es zu dem gebracht, wo man mit unseren Möglichkeiten hat können. Es hat immer Lücken gehabt. Da habe ich gewusst, ich habe das Intensiv im Zentrum von der Bundesverwaltung mitgeschafft, dass ich nicht gewusst habe, wo Lücken sind. Und jetzt sieht man es eindeutig, ohne irgendwie ein näher zusammengehen im Rahmen von der NATO. Das wird nicht mehr zu bekannt.
Also du bist ja Generalstabsoffizier geworden. Was heisst das genau? Was passiert mit einem und was erlebt man, wenn man Generalstabsoffizier ist?
Gut, mir ist wie jeder vorher ist man Truppenkommandant. Ich war Kompaniekommandant bei der Infanterie. Nachher habe ich natürlich als Bundesbeamter damals, das war fast zwingend nötig gewesen, wenn man hat wollen, vorwärts kommen in der Bundesverwaltung, auf das ich dann verzichtet habe, hätte man müssen den Generalstabsdienst können machen.
Und was ist denn passiert? Du bist ja eben, Bundesverwaltung heisst, du bist im Nachrichtendienst gewesen. Du bist also so einer von der Spionagenabteilung gewesen, oder?
Nein, wir haben Analysen gemacht. Also,
Analyse.
Der Nachrichtendienst damals, du hast ja gelesen im Buch, er war sehr pionierhaft am Anfang. Oder? Es war ein sogenannter rezeptiver Nachrichtendienst, der vor allem sein Wissen aus den Beziehungen und aus den Verbindungen mit anderen Nachrichtendiensten gezogen hat. Und Neuerungen nachher, die sind erst, als ich nicht mehr dabei war.
Das war ineffizient, wo du hast geschrieben, 1983, wo du Kündigung eingereicht hast, also das war dann deine Tätigkeit beim Bund. Hättest du das gemacht, weil du die Initiative, die alles verstickt hat, dem Klima, wo alles nicht gegangen ist, das hättest du nicht mehr länger ausgehalten.
Ja, das war aber folgendermaßen. Wir haben dort sehr viele Affären gehabt. Du erinnerst dich auch. Ich meine, die Schamer-Affäre ist...
Das ist ein hoher Offizier, der des Verrats angeklagt worden ist. Ja. Zu 18 Jahren, glaube ich, sogar Haft verurteilt worden. Ja. Nachher ist rausgekommen, alles ein bisschen zu hoch gehängt worden. Du verteidigst den Schamer in deinem Buch ziemlich deutlich.
Ich sage einfach, ich habe irgendwie im Rücken Blick, habe ich gefunden, das war nun viel zu hart gewesen, was man mit dem Mann gemacht hat. Vor allem auch die Vorverurteilung im Parlament, die der damalige Bundesrat Kurt Furgler vorgenommen hat. Ein brillanter Mann, auch eloquent, der hat können reden wie irgendwie ein gewandter Strafverteidiger oder ein Ankläger. Der hat natürlich auch dazu geführt, dass die Stimmung sehr zu Ungunsten von dem Mann war. Und es war kalter Krieg gewesen. Dann haben wir P26 gehabt, die Widerstandsorganisation.
Die dann aufgedeckt worden ist, von dem Herrn Bachmann und so, wo man das Gefühl hat, es ist eine Untergrundarmee, ja. P26 und P27 und so weiter und so fort. Da ist dein Urteil auch ein bisschen, ja, ist ein bisschen lächerlich. Sie hat man auch ein bisschen zu hoch gehängt, oder?
Hat man auch ein bisschen zu hoch gehängt. Wir haben immer noch ein bisschen, das war meine Meinung, die Sachen, alle, die mitgemacht haben, sind guten Willens gewesen. Das sind keine Umstürzler gewesen, oder?
Also, sie haben immerhin gesorgt, dass der Bundesrat eventuell ins Exil gehen nach Irland und haben dort etwas. Da lachst du jetzt.
Ja, für mich war das ein bisschen Zweiter Weltkrieg gewesen, oder? Mhm. Also ich habe einfach gefunden, das ist ein bisschen ideal vom Macchi, vom Französischen, weil ja nicht das genau war, was man nachher ihnen interpretiert hat. Das war auch nicht so mutig in allen Phasen. Also für mich ist es so ein bisschen old.
Aber du hast ja gesagt, das Klima eben, das sei katastrophal gewesen. Man ist nicht offen und die Kritik geht noch weiter. Und das, im Gegensatz zu den Amerikanern, wo auch Leute können andere Meinungen sagen und auch generell in Frage stellen, hat es das bei uns einfach nie gegeben.
Nicht nie. Es war früher der Fall gewesen. Wir sind jetzt auf einem anderen Punkt, oder? Ich bin gegangen, das müsste man schon noch rasch präzisieren, ich bin gegangen, weil einfach der damalige Chef, da ist nichts mehr gelaufen. Er hat das Zeug dann, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der ernsthaft an diesen Sachen geschafft hat, hat er eigentlich das ziemlich geschaut, dass Ordnung ist im Laden, aber Initiative und Impuls, ein gedanklicher Impuls, hat es nicht gegeben. Nein, die Diskussion, die haben wir natürlich gehabt, weißt, in den 50er Jahren mit den berühmten Leuten Max Weibel, der Vater von Kommandant Alfred Ernst von Neukölln.
Also all die Namen finden wir, sind also glaube 12 Seiten an Personenregeln.
Ja,
du hast sie alle gekannt. Mit allen bist du essen und saufen und so weiter. Das erfahrt man da auf über 300 Seiten, oder?
Ist jetzt ein bisschen sehr pointiert.
Absolut.
Sehr pointiert. Ach, nein.
Von Bundesrat, von Generalstabschef, von CIA-Leute etc. Der Bruno war mit allen in der Beiz.
Nicht in der Beiz, in ernsthaften Gesprächen, Roger.
Also, in der Beiz gibt es hier und da ernsthafte
Gespräche.
Aber getrunken wird dort. Wie du das auch schreibst, also du sagst zum Beispiel heute, eben mit Amerikanern gilt es ganz anders. Oder Petraeus, den du erwähnst und so, also, der trinkt nur Cola Light, aber offenbar die Militärs, die du getroffen hast, die haben dem Alkohol zugehalten.
Nicht, nein, ich würde nicht sagen, nein, ich habe, wenn du, wenn wir jetzt nehmen, eine, wo mich auch, eine Figur, die mich sehr beeindruckt, der alte Generalstabschef Zumstein, Mann von einfach ein Soldat vom Scheitel bis zur Sohle, der hat wirklich von der Strategie bis aber ins Waffenhandwerk hat es beherrscht, sehr zurückhaltend, sehr gediegen und so weiter, auch mit den Truppen sehr, also jemand, wo mich sehr beeindruckt hat. Ich würde eher sagen, die Diskussion ist gekillt worden, eigentlich, weil man nicht mehr hat wollen, so eine Konzeptionendiskussion, wie man sie in den 50er Jahren hatte. Und dann ist es flach geworden.
Was heisst das denn? Du sagst, man hat heute beispielsweise, aber auf den heutigen Tag, gar keine Strategie mehr.
Man hat eine Strategie, ist natürlich formuliert im sicherheitspolitischen Bericht, und eine Strategie für die Schweiz, das heisst, unsere Unabhängigkeit war, so wie es überhaupt geht, unsere Interessen im außenpolitischen
Bereich. Ja, das ist nicht sehr präzise.
Es ist auch nicht präzise. Es sind die Grundsätze, die allgemeinen Grundsätze, aber eine Strategie führen, wo wir wirklich können, auch dann mit den entsprechenden Mitteln Druck ausüben, das fehlt.
Also, über das müssen wir reden, weil das finde ich doch eindrücklich, weil du es wirklich aus verschiedenen Seiten erlebt hast. Du bist eben dann ja nachher Journalist geworden bei der NZZ. Hast dann da mit deinen Insiderkenntnissen können gute Berichte machen, oder?
Ja, gut, ja natürlich. Ich
kann
natürlich.
Nur weil du dich jetzt wahnsinnig aufgeregt hast über die neueste Affäre Berset-Ringier, die geheißen hat, es gäbe Standleitungen, Insiderinformationen. Aber du bist ja dann auch faktisch, nehme ich an, an einer Standleitung gewesen.
Nein, eigentlich nicht. Ich schreibe ja das ein Buch, es hat mich immer überrascht. Ich bin nicht irgendwie in diesen Kanal gewesen.
Aber dich hat man doch als... Die hat man doch als Teil eben von der Armee angeschaut, oder? Geheimnisverrat ist dir vorgeworfen worden. Schreib selber. Du, schon wieder der Mann Geheimnisverrat.
Ah, man hat immer, man muss es so verstehen. Sobald man draußen war, war man natürlich wirklich ein Fremdgänger gewesen, oder? Danach ist alles, was wir selber gedanklich entwickelt haben, haben die sich nicht vorstellen können, dass das auch ein geistiger Prozess ist. Sie haben immer gemeint, das basiere nachher das Wissen auf Papier, was man aus dem Inneren bekommen hat. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist ganz in diesen Jahren ganz wenig passiert. Ich habe sehr gute Beziehungen gehabt zur Persönlichkeit.
Eben.
Also, aber nicht, dass ein Fluss war, ein Durchfluss, ein institutionalisierter Fluss. Es war auch dort noch nicht der Fall gewesen, Roger. Die Kommunikationskrews um die Bundesräte, die hat es dort noch nicht gegeben.
Eben, das hat es ja noch ein bisschen leichter gemacht, dort direkte Informationen überzukommen, oder?
Es war anders gewesen. Heute ist eher eine Professionalität in dem Bereich, dass man die Leute darauf schaut, dass ihre Chefs immer möglichst gut wegkommen, dass sie abgeschottet sind durch Informationen, die ihnen nicht zuträglich sind. Es ist eine ganz andere Welt geworden in dem
Ja, aber
Bereich.
Gut, du schreibst ja auch, du bist dort im Militär gewesen. Wochenlang bist du ins Militär gegangen, eben als Generalstabsoffizier, dann an die Falkenstrasse der NZZ, dann hast du über diese Themen geschrieben. Das ist doch noch speziell.
Gut, es ist anders gewesen.
Was heisst anders?
Du hast ja vorher geredet vom Generalstabsoffizier. Und der Generalstabsoffizier, der eigentlich in diesen Arbeitswochen, die wir hatten, also ich bin wirklich sehr viel im Dienst gewesen, da haben wir Übungen vorbereitet, wir haben wieder die Kriegsbefehle neu überarbeitet und so weiter und so fort. Aber der politische Journalismus, man hat dann einfach ein bisschen mehr gewusst, was läuft. Man hat die Armee viel besser gekannt als andere, die da auch darüber geschrieben haben. Aber da sind keine Geheimnisse eigentlich im Zeitungsbereich.
Gut, also, das sagst du natürlich aus deiner Sicht, ja. Aber du hast natürlich mehr Informationen. Also wir müssen über die Schweizer Armee reden, wo du ja genau und akribisch untersucht hast. Was machen wir als nächsten Musiktitel?
Das ist das Lied von der Moldau, gesungen von der Gisela May, und es ist ein Bertolt Brecht-Text.
Das Lied von der Moldau. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher, auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag.
Bei mir ist der Bruno Lezzi, der sehr viel über die Schweizer Armee nachgedacht hat, sehr viel erlebt hat, alle gekannt hat und eigentlich zu einem ziemlich fatalen Urteil gekommen ist über die Wirkungskraft der Schweizer Armee. Aber der Ueli Maurer hat gesagt, wir hätten die beste Armee der Welt.
Gut, das war ein Spruch von Ueli Maurer.
Was heisst das? Das war doch kein Spruch gewesen. Wenn der das sagt,
ja,
stimmt so extrem nicht, wenn man dich liest, dass man das muss sagen, das ist Fake News.
Das ist, ja, wenn man einen modernen Begriff bringen will, aber er hat das nicht, wie er ist, du kennst ihn ja auch persönlich, das ist so mal gesagt gewesen, so wie er war.
Ja, aber die Realität.
Und dann hat er es ja auch wieder ein bisschen relativiert. Er habe gemeint, die beste Milizarmee, es gibt ja nur noch eigentlich die Schweizer Armee als Milizarmee. Also da würde ich nicht so ein schweres Gewicht drauf legen.
Ja, doch, es, natürlich hat er damit natürlich Diskussion in der Schweiz bestimmt auch, eben wenn es darum gegangen ist, um Flüger, um Grippen etc. Aber du ziehst auch noch etwas an von David Petraeus, der ehemaliger Vier-Sterne-General war und CIA-Direktor, der hat dir gesagt, mit der Schweiz will ich nicht in den Krieg ziehen.
Ja, das hat mich überrascht. Nicht, er war nicht ein gemütlicher Mann, gewesen, der Petraeus. Sehr rigid, sehr scharf im Urteil.
Selbstbewusst.
Sehr selbstbewusst.
Aber er hat natürlich einen massiven Fehler gemacht. Er hat mal geheime Informationen seiner Geliebten gegeben, die er eine Biografie über ihn schreiben sollte, und ist dann eigentlich rausgeknallt worden.
Ja,
das kann man sich nicht sich vorstellen, wieso er solche Fehler macht.
Weißt du, die Fehler passieren einfach so der menschliche Faktor. Der hat einfach eine grosse Rolle. Und so Fehler passiere ich ja auch immer.
Hast du auch deinen geliebten Informationen gegeben?
Mit dem Quittig dazu, zum Unterschied. Nein, Roger.
Nein, gut, also er hat das gesagt und er ist, also muss man sagen, er war wirklich im Krieg, war in Afghanistan, war in Irak. Er weiss, was ein Krieg bedeutet, nicht nur aus der Theorie, wie unsere Schweizer Offiziere etc. Er hat gesagt, mit den Schweizern will er nicht in den Krieg ziehen.
Gut, sie haben natürlich kein Verständnis für die Milizarmee, oder? Nachdem sie Berufsarmee aufgrund der Erfahrungen von Vietnam gebildet haben und die Berufsarmee immer besser geworden ist, immer mehr zum Maßstab überhaupt für militärisches Handeln weltweit, da ist das Verständnis für eine Armee, die einfach ihre Truppen dann während einer beschränkten Zeit, das heisst 3-4 Wochen, im WK ausbilden lässt, das ist für dich nicht verständlich, oder?
Ja, aber für dich auch nicht, weil du
für
sagst...
Mich?
Ja, du sagst, ich zitiere dich, denn mir wurde rasch bewusst, dass die Härte und die Unerbittlichkeit kriegerischer Auseinandersetzungen ein weit stärkeres physisches und psychisches Profil erforderten, als ich mir das vorgestellt hatte und was du erlebt hast in der Schweizer Armee.
Ja.
Das heisst, Schweizer Soldaten würden, wenn es dann hart auf hart würde gehen, ähnlich wie die Ukraine, wie die das erleben, würden das gar nicht richtig prestieren.
Ja,
sagst du?
Wenn eine Vorlaufzeit da ist, wo man wirklich nochmal kann in einem zeitlich grösseren Rahmen schulen, kommen wir schon auch noch auf einen anderen Stand. Aber ich muss das jetzt ehrlich sagen, ich werde jetzt ein bisschen persönlich, ich habe mir die Frage eben selber gestellt, dass Generalstabsoberst in Grozny in dieser Schweinerei dort...
Also muss man sagen, dort hat Putin hat dort den tschetschenischen Aufstand mit brutalsten Mitteln niedergeschlagen und eigentlich Grozny flachgelegt, so wie er jetzt heute die ukrainische Stadt flachlegen.
Also so hat es ausgesehen. Also für mich ist das Erlebnis die apokalyptische Landschaft von dem zerstörten Grozny, von den abgebrannten Dörfern im Kaukasus, den brüllenden Frauen und Kindern, bleibt mir unvergessen. Und dort habe ich mich gefragt, würde ich wirklich lange in dieser Situation? Und ich habe mir müssen, ganz ehrlich, ich bin jetzt ganz offen, habe ich müssen sagen, ich müsste physisch noch mehr dabei sein und ich möchte auch psychisch, gerade im Kontakt mit diesen traurigen Vorfällen, mit den Zivilisten, wo ich nicht sehr gut prestiert habe.
Da was heisst das, traurige Vorfall mit Zivilisten?
Weißt du, wenn die gekommen sind, ich bin ja mit dem Peter Arbenz zusammengegangen.
Auch Schweizer Offizier,
Hochoffizier. Er ist Brigadier gewesen, er hat ja auch wieder mitgekommen, er hat sich auch die Frage gestellt. Während er hat können die Leute in die Arme nehmen, oder? In diesen abgebrannten Käfern trösten, bin ich eher ein bisschen, ein bisschen hölzig daneben gestanden, auf die Uhr geschaut und gesagt, müssten wir nicht schon bald wieder einmal unten sein, Grozny. Also ich habe gemerkt, das fehlt mir und ich bin nicht genügend. Also Schüsse hat man nicht ausgemacht, das ist wie auf dem Übungsplatz. Und ich bin wahrscheinlich physisch, wenn du dort an die Grenze kommst, dann ist es bald einmal fertig, oder? Also dass du das an physischer Resistenz noch mehr hast, die es braucht, um dann wirklich können zu führen und auch Generalstäblerisch deine Arbeiten zu
machen. Aber es gibt ja grundsätzliche Kritik, ich zitiere dich wieder, ob Milizoffiziere in Zukunft Truppenkörper in einem technologisch hochkomplexen Waffenverbund überhaupt noch führen können, müsste endlich unvoreingenommen diskutiert werden. Militärische Führung ist mittlerweile zu einem Beruf geworden. Ja. Und du sagst also, in dem heutigen Waffensystem, das man hat, das mit dem Milizprinzip funktioniert gar nicht mehr.
Ich würde sagen, man muss die verschiedenen Ebenen anschauen. Ich glaube, für den Soldat, ich habe das gesehen bei meinem Sohn, der natürlich aufgewachsen ist in dieser modernen Computerwelt, PC, alles zusammen, Games. Der war ein sehr guter Flugabwehrsoldat gewesen. Das könnte er dann, oder? Ich sage, es ist auf der Ebene ab Bataillonskommandant, oder?
Und dann müssen die verschiedenen Waffen...
Wo du auch verschiedene Waffen musst koordinieren, Synergien schaffen oder dann auch höher. Da haben wir ja praktisch nur noch Berufssoldaten. Aber es ist ein Beruf, oder? Das ist derart, du kannst dich nicht als Manager verstehen, als Bataillonskommandant. Du bist noch das Kriegs-, du bist der Kriegshandwerker eben noch. Und es ist eine Virtuosität verlangt im Handhaben von diesen Sachen. Und ich habe einfach gesehen, vielleicht bin ich ein bisschen zu fest beeinflusst von den Amerikanern, aber da ist schon sehr viel passiert. Das ist wirklich ein Profitruf eigentlich in sich geschlossen mit allen Typen, die es dort hat, die mir nicht passen.
Also ich war ja früher ein Panzersoldat und dann habe ich das gelernt in der RS und dann ist man ein Jahr, zwei Jahre später wieder gekommen und da hat man wieder ein bisschen an sich reindenken und hat das wieder ein bisschen lernen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt zum Beispiel jetzt wird ja die Schweiz die Patriots Abwehrsystem, Luftabwehrsystem holen, das sehr, sehr komplex ist. Meinst du, das können Milizsoldaten überhaupt bedienen?
Bedienen würde ich sagen, da bringen wir die Leute her, aber einfach das dann im ganzen Verbund, also sogenannte, ich sage jetzt ein Fremdwort, Battle Management führen, oder? Also den Kampf führen, das Ganze im Einsatz zu bewältigen, da braucht es wahrscheinlich mehr. Also wir hätten auch Roger, wir wollten eigentlich nicht, dass die Polizei auf dem Milizprinzip basieren würde.
Ja, das heisst aber, das ist die Grundidee von der Schweiz und vom Schweizer Militär, tust du da in Frage stellen?
Ja, sie müssen sich jetzt die Fragen haben wir einfach immer vor uns hergeschoben. Jetzt wird es kritisch, oder?
Wieso jetzt? Also du sagst, man hätte Chancen gehabt, auch nach 1989, dem Mauerfall etc., sich anzunähern an die NATO und vielleicht eben dort auch gewisse Prinzipien übernehmen. Das ist nicht passiert.
Doch, das ist passiert. Wir haben es gemacht auf einem relativ kleinen Level, oder? Auf kleinem Feuer haben wir das gekocht.
Aber
wir
das sind ist
Mitglied. Wir sind Mitglied von der oder wir sind nicht Mitglied, wir sind beteiligt an der Initiative Partnerschaft für den Frieden, wo wir sehr in Hängen auf verschiedenen Bereichen zusammengeschafft haben. Aber so weit, wie die Schweden gegangen ist, die sich ja beteiligt hat auch an der NATO Response Force, die in Afghanistan im Einsatz war, mit etwa 400 Soldatinnen und Soldaten wie Finnland. So weit sind wir nie gegangen. Und wenn Schweden und Finnland in einer anderen geopolitischen Lage jetzt schon sind, das lange nicht. Wir müssen Mitglied werden. Dann muss die Schweiz einfach nicht sagen, es ging ohne bedeutend nähere Verbindung oder Zusammenarbeit mit der NATO.
Eben, aber das wird ja verhindert bisher und sollte noch mehr verhindert werden durch die Initiative von Christoph Blocher. Du schreibst ja, wir können aber die Luftverteidigung in einem europäischen Krieg allein nicht mehr bewältigen. Jetzt tun wir für x Milliarden F-35 anschaffen etc. Aber wenn du sagst, wir könnten mit denen gar nichts machen, wenn es dann richtig ernst wird.
Wir können, also was wir können, das ist ganz sicher, können wir Luftpolizeidien spüren, aber Luftverteidigung in einem grossen Krieg, da hoffen wir beide, dass das wirklich nie dazu kommt, da sind wir angewiesen auf weiträumige Aufklärung und das bietet in dem Sinn nur die NATO, das gesamte Luftverteidigungssystem für Europa und da müssten wir uns können einklinken.
Aber das wird offenbar nicht passieren, darum ist eigentlich der Kauf von diesen F-35 deiner Meinung nach gut oder eigentlich nur pour la galerie?
Gut, wir brauchen, nein, ich glaube, wir brauchen, und das ist wir brauchen das Flugzeug. Ich will mich jetzt nicht, ich bin kein Aviatiker, ich will mich nicht auf Typenfragen einstellen, aber Luftverteidigung, und das ist, brauchen wir, ist eigentlich unser einzig professionelles Element.
Aber kann man das nicht besser heute, wie man das sieht mit Drohnen und ebenso mit Patriots etc. machen?
Gut, es ist letztlich das Gesamtsystem, oder nicht? Also auch wenn du siehst, was jetzt passiert mit unseren Nachbarstaaten, da gehört der F-35 dazu, bei den Franzosen.
Ja, aber die sind innerhalb von der NATO.
Aber wir, die Lücken, die wir haben, müssten wir natürlich auch mit einem eigenen System, wo man nachher würde einklinken, das Gesamtsystem, müssten wir können
schützen. Ist man sich das bewusst an der Spitze von der Armee?
Das ist man schon sich bewusst.
Aber man kann es nicht anbringen, und politisch.
Und man bringt es politisch nicht her. Mhm. Und vor allem, und das vermisse ich heute eigentlich in dieser ganzen Neutralitätsdiskussion, es ist eine hektische, aufgeheizte Diskussion zum Teil. Und was mir fehlt in dieser Lage, ist, dass einmal irgendeine Regierung, oder? Ob es der Außenminister, ob es Frau Amherd ist, einmal sagt, schaut, das ist, ich sehe, das ist jetzt das Problem, vor dem wir stehen. Wir haben die Lösung genommen, aber es wird in dieser Richtung denken, das sollten wir mal haben.
Aber das kommt ja nicht, wie du sagst, Frau Amherd ist militärisch wiegend unerfahren, hegen wenig ideenreiche Crew von persönlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die nach anderen Kriterien ausgewählt wurden, richtig Kanton, richtig Partei. Ja. Also es ist eigentlich immer mehr Know-how verloren gegangen gegenüber der Zeit, wo du da warst.
Gut, mit dort, im Rückblick tut man natürlich die alten Zeiten immer ein bisschen verklären. Ich bin als Historiker da besonders anfällig. Aber wenn ich jetzt als Historiker auch wirklich jetzt auch aktiv 5 Jahrzehnte oder mehr überblicken von der Geschichte von der Armee, muss sagen, wir haben heute an der politischen Spitze und auch im Rahmen von der Mitarbeiterschaft um die Chefsumme, da fehlt es wirklich zum Teil, ich würde sagen, nicht alle, zum Teil an dem Know-how, wo ich würde sagen, das muss man als Voraussetzung
haben. Eben, jetzt sagt man ja, neue Zeit, Zeitenwende, man gibt mehr Geld aus. Das war so ein Reflex gewesen. Jetzt ist es wieder ein bisschen weniger, weil Frau Keller sagt, Sutter-Keller sagt, man hat zu wenig Geld in dem Kessel und in den nächsten Jahren. Aber gleich, man gibt mehr Geld aus, aber offenbar sagst du, das sind nicht die richtigen Leute, die das dann richtig einsetzen werden.
Wir schauen jetzt, was passiert, oder? Es ist das mehr Geld, das siehst du ja in Deutschland. Da hat man 100 Milliarden hat man gesprochen, oder? Im Sinne der Zeitenwende. Da sind die gleichen Diskussionen. Was machen wir jetzt wirklich? Wie wollen wir unsere Planung, die ja nicht auf das ausgerichtet war, die ist nicht da. Wie tun wir jetzt uns einstellen auf die neue Lage?
Aber was ist denn das, wo man sagt, jetzt NATO sagt, und Donald Trump hat das sogar angeregt, und wird jetzt mit mehr Nachdruck wird das Erfolg. 2% vom Bruttosozialprodukt für Verteidigung in der Schweiz unter 1% und das 1% wird man vielleicht in 10, 15 Jahren erst erreichen. Das heisst, wir sind auf eine Art und Weise die, die Geld sparen, um uns verteidigen zu lassen von den anderen.
Ja, genau. Also, um das geht's letztlich. Also, das ist die Argumentation natürlich, die jetzt immer mehr auf uns einstürzt, oder? Also,
und das eine ist die richtig?
Sie ist Zum Teil ist sie ist verständlich. Aber sie basiert zum Teil auch darauf, dass sie uns, auch unsere Neutralität, unsere Staatsform schwach verstehen, oder? Da sind zum Teil Fehlmeinungen vorhanden. Gerade jetzt, wenn Christoph Heusgen, der Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz, sagt, mit dem Kriegsmaterialgesetz lockern sei es dann getan. Überhaupt nicht.
Aber das sollte man auch mindestens machen, oder? Bist du nicht der Meinung? Also die Schweizer Rüstungsindustrie, die kann man jetzt abschreiben, weil niemand mehr wird die Schweizer Munition kaufen, wenn man die nicht richtig auch einsetzen kann, wie man sie für sinnvoll erachtet, oder?
Also die Nicht-Wiederausfuhr-Erklärung, die man ja gemacht hat damals, ich bin auch noch dafür gewesen, muss das ganz ehrlich sagen, wo wir die Schwierigkeiten hatten, wir haben geliefert an die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben es dann nach Nordafrika verschoben, dann habe ich auch gesagt, also wir können nicht eigentlich mit gutem Gewissen unser IKRK immer im Vordergrund stellen, dann tun wir Entwicklungszusammenarbeit pflegen und dann liefern wir da noch Waffen, die wir nicht wissen, wohin. Also ich bin einfach ein Verständnis. Heute würde ich sagen, ist gegenüber den Staaten, wo du jetzt gerade gesagt hast, gegenüber Dänemark, gegenüber Deutschland und so weiter, ist es wahrscheinlich, es ist jetzt eine starke Massnahme. Aber wie gesagt, Roger, wir tun damit die Verpflichtung vom Neutralen, gemäss Hager Vereinbarung über die Rechte und Pflichten des Neutralen, die schaffen wir nicht aus dem Weg.
Aber man kann ja das einfach künden, das schreibst du selber.
Natürlich.
Man kann ja das können. 1907 hat man das gesagt. Das hat uns sehr viel Positives gebracht im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber dort haben die europäische Länder gegeneinander gekämpft. Wir sind mitten drin gewesen. Jetzt ist ja ganz Europa gegen Russland, oder? Das ist eine andere Situation.
Eine völlig andere Situation. Also du sagst es ja selber auch. Wenn wir hingegen, was jetzt auch der Bundesrat Gassis immer wieder sagt, Neutralität bleibt dann und auch jetzt Frau Ammer, wir können so wie zusammen arbeiten, wie solange wir dann uns wieder rausfiltrieren können. Da bleibt einfach die Hagenvereinbarung stehen. Künden, aber das müssen wir mal auf den Tisch legen. Das finde ich eben wehrmutig von der Regierung.
Aber das von dem hört man gar nicht.
Von dem hört man null. Mal sagen, hört, es sieht so aus und nicht um den Brei herum schwätzen immer, oder? Und das ist das, was so unbefriedigend ist. Andererseits musst du natürlich auch sehen, wenn wir jetzt Politiker wären, an der Stelle, müsstet schon beurteilen, wie kommt das dann am Schluss raus auf die Abstimmung? Weil es sind gemäss Trendanalyse von der ETH über viele, viele Jahre sind immer noch sehr viele Schweizer und Schweizerinnen sind natürlich für die Neutralität.
Genau, oder? Und ich glaube, der Ukraine-Krieg, der hat vieles verändert. Und es gibt neue Parameter und das müssen wir aktuell anschauen. Reden wir doch eben über das, no? Über den Ukraine-Krieg, wo du dich natürlich sehr stark beschäftigst. Was machen wir für Musik zwischendrin noch?
Wir machen noch den Alpenflug von Mani Matter.
Und warum?
Wieder etwas, zwei Seiten. Erstens gefällt mir seit vielen Jahren. Wir haben lange in Bern gewohnt. Die Berner Sänger haben mir immer sehr gut gefallen. Also nicht nur der Mani Matter. Und dann das Tragische, wo ich auch etwa dran denke, jetzt auch, wo man sich wieder an erinnert hat. Er ist gerade oben ab Heus in Kilchberg, ist er auf der Autobahn ums Leben gekommen.
Also.
Sie zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen, fliegen rauf zu den Gipfeln und durch ab den Gletschern nachher. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor und es rattert und brummt um sie herum der Motor. Da ruft der, der hinten sitzt, schau, das Benzin geht aus, musst landen. Wie was sagst, ruft der Pilot, los, ich hab dich nicht verstanden. Wie was hast du gesagt, ruft der hinten, warum landest du nicht sofort? Red doch lauter, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Ich versteh's nicht, ruf den hinten. Warum machst du's nicht, bist du dagegen? Ich versteh's nicht, ruf den vorne. Musst mir's wirklich lauter sagen. Wie was sagst, ruf diesen Lu. Der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Los bei dem Ortstunners Lärm, ruf den vorne, gehör ich nicht. Aber los doch, ruf den hinten, Gottfried Stutz, wir haben nicht die Welle. Du nicht aufgeregt, ruf den vorne, red doch lauter, Gottfried Telli. Los, ruf diesen, wenn wir jetzt nicht landen, gehen wir ins Tal. Gehören gäng noch nicht, ruf den einen, los, begreif doch das einmal. So hat im Motor ein Lärm, der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin könnte ausgehen und dass er sofort landen sollte. Da auf das Mal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt.
Bruno Letzi, Militärhistoriker, ist das etwa so die Stimmung auch im Militär, wo du da jetzt uns hast wollen, manimattermässig präsentieren?
Ja, nicht nur im Militär. Für mich ist das so ein allgemeines Bild, wenn man es will.
Aber vor allem auch von Offizieren und so, die nichts hören wollen, wie du sagst, eben, ja, ja. Kritik ist nicht erwünscht, Diskussion ist nicht erwünscht. Wir fahren immer geradeaus und hören nicht, was andere sagen. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel, eben, erwähnst du immer, bei den Amerikanern ist das ganz anders. Der McMaster, den du immer wieder erwähnst, der ein hoher Offizier ist und auch noch Sicherheitsberater war von Donald Trump, wo du sehr gut auch beschreibst und ihn sehr schätzt, der war einer, der sich eigene Gedanken gemacht hat zur Kriegsführung.
Er hat sich schon von Anfang an, schon als junger Offizier, eigene Gedanken gemacht, hat eine berühmte Dissertation geschrieben über die ganzen Verhältnisse von der politischen und militärischen Führung im Vietnamkrieg, sehr kritisch. Und dann hat man schon gemeint, jetzt ist die Karriere zu Ende. Und dann hat es halt Leute gehabt, die gesagt haben, nein, diese Figuren brauchen wir. Und vor allem dann auch der Petraeus hat ihn gefördert. Also er wäre nicht mehr General geworden, Generalleutnant, also Drei-Sterne-General, wenn der Petraeus nicht sehr stark hinter ihm gewesen
wäre. Petraeus hat übrigens gesagt, als er da analysiert hat, was da passiert zwischen Russland und Ukraine, es sei eigentlich noch Kriegsführung aus den 80er Jahren mit ein paar Abweichungen. Aber das sei nicht etwas, wo man für künftige Konflikte kann als Beispiel nehmen. Bist du einverstanden?
Es ist noch schwierig zu sagen im Moment, oder? Das Ganze läuft. Wir haben natürlich punktuelle Einblicke ins Ganze. Wir, wenn man sich erinnert an die Golfkriege, das ist erst nachher im Detail, hat man wirklich gewusst, wo es liegt. Es hat natürlich jetzt, wenn man es von außen anschaut, hat es natürlich sehr altertümliche Sachen. So noch, nicht nur in den 80er Jahren, noch viel früher. Ich meine,
die Schützengräben erinnern an den Ersten Weltkrieg.
Ja, die Schützengräben.
Hat man die im Zweiten Weltkrieg so gesehen? Nein, wir im Ersten Weltkrieg vor allem. Oder?
Ja, wir haben es natürlich auch das Konzept gehabt. Schützen, also unsere Abwehrkonzeption, also die Konzeption aus Angriff und Verteidigung hat natürlich auf infanteristische Stellungen auch basiert, wo man dann Panzerangriff und Gegenschläge, Gegenangriff hineingeführt hat. Also die Schützengräben gehören schon zum infanteristischen Kampf.
Und dass Panzer so eine grosse Rolle spielt, hast du das erwartet? Ja, ich als alter Panzersoldat habe auch dort schon das Gefühl gehabt, Panzer sind vorbei und die Schweiz hat ja die meisten Panzer, auch die Leopard, eingemottet und jetzt plötzlich reden alle von Panzer.
Ja, es ist einfach so schwierig. Der Krieg ist, sobald er sich entwickelt, da läuft er völlig anders, als man sich zum Teil weggelegt hat. Das hat ja mal ein ganz berühmter Strategiewissenschaftler gesagt, Michael Howard in London, der ist noch Hauptmann gewesen in Monte Cassino, ein Wissenschaftler, Forscher, das IISS ist ja bei der Gründung dabei gewesen, hat gesagt, alles, was man sich zweckleitet an Doktrin, an Einsatzverfahren, ist im Prinzip, wenn der Krieg anfängt, schon
im ersten Filmkontakt ist alles schon wieder Makulatur.
Und es geht darum, dass man sich rasch kann anpassen kann.
Und das können die Russen offenbar nicht.
Das können sie nicht.
Seit der Petraeus, also dort gibt es Korruption, sie können sich nicht anpassen. Und was Neues ist, wenn man das erwähnen will, das sind die kleinen Drohnen, Smartphone und Internetverbindungen. Das hat man damals nicht gehabt. Und das hat Einfluss auf die Kriegsführung, oder?
Ich glaube schon. Die ganze Kommunikation, ich meine, das hat man schon in den Golfkrieg gesehen, die moderne Kommunikation, die moderne Vernetzung, die hat natürlich ganz andere Kampfverfahren erlaubt, als das früher der Fall war, oder? Mhm. Also man muss nicht mehr, sagen wir, Artillerieverbände, muss man nicht mehr da ausmessen und weisen, das geht automatisch heute. Das ist, wie man mit dem Auto mit dem GPS funktioniert. Ich drücke und dann weiss ich, wo ich bin und in welche Richtung ich muss. Das ist natürlich ganz anders.
Aber dass die westlichen Waffen so viel besser sind als die von Russland, das hat dich auch überrascht.
Ja, man hat vielleicht die russischen Waffen immer ein bisschen übertrieben. Also ich habe da die Rauchpanzer T-72 und all das Zeug in Grozny gesehen. Man hat es dann nicht so aus den Socken gerührt. Überhaupt die russischen Truppen dort gar nicht. Das sind jetzt die gewesen, wo wir einmal mit unserem Reglement wochenlang daran geschafft haben, die Generalstabskursübungen gemacht haben. Ich bin dort. Und dann habe ich gemeint, nach Georgien, da habe ich mich auch getäuscht, sie haben neue Strukturen gebildet, oder? Da habe ich gedacht, jetzt sind vielleicht sehr viel weiter auf dem Weg wie die Amerikaner. Und jetzt sieht man, es sind die alten Verfahren sind die wirklich die zentrale Führung und die bringt offenbar nicht das, was man eigentlich müsste haben.
Also aus russischer Sicht, andererseits die Ukrainer, die haben alle überrascht mit ihren strategischen Fähigkeiten, mit ihrem Einsatz, mit ihrem Engagement und auch mit ihren Erfolgen, die man jetzt erlebt hat, also nicht nur in Kherson, jetzt auch neuestens in Wuledar etc. Bachmut, halten sie seit Monaten. Ja. Da sagt man sich immer, warum sollen sie das halten? Der Petraeus hat da eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, dort tun die Wagner-Truppen aufreiben. Ja. Und die haben dann so viel Verlust und das ermöglicht dann die Ukrainer Gegenoffensive. Was sagst du da dazu?
Ich weiss es echt nicht. Es kann sein, es muss nicht sein. Schau, was hat man alles in Afghanistan gesagt, was man alles könne und am Schluss ist es auch zerbröckelt. Wir wissen es nicht genau. Was schon der Fall ist, dass eine symbolhafte Bedeutung kann haben.
Oder überkommt, wie länger es geht. Eben Verdun im Ersten Weltkrieg.
Aber für sich ist es, für mich, ich hätte nie daran gedacht, dass diese Art von der Kriegsführung wiederkommt. Oder wir haben doch immer von chirurgischen Schlägen geredet. Wir haben uns immer vorgestellt, jetzt ist wieder Irak zweimal, oder? Tag punktuell.
Und jetzt passiert ganz etwas anderes.
Und es passiert wieder.
Aber jetzt, die Russen haben ja viel mehr Soldaten. Und offenbar ohne Rücksicht auf Verlust, schicken sie die ins Feuer hinein und so. Das ist eine Art von Kriegsführung, wo man nicht denkt, dass es die noch mal kommt.
Das,
oder?
Das hat man nicht gedacht. Also die Massen, das haben ja viel gescheite Leute darüber geschrieben. Du kennst den Herfried Münkler, den berühmten Strategiewissenschaftler.
Ich habe mit ihm auch schon ein Interview geführt, ja. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Was er über den Ersten Weltkrieg geschrieben hat, ist ein grossartiges Buch.
Aber er ist ziemlich falsch gelegen bei seiner Beurteilung von der von Bedeutung vom Territorium. Er hat gesagt, das Territorium, das wird verschoben in den Raum raus. Territorium ist nicht mehr wichtig. Jetzt siehst du, Bachmut, sagst du, das Territorium, das ganze, der ganze Donbass, Krim, spielt wieder eine ganz entscheidende Rolle, oder?
Nicht? Also, du bist immer noch voll im Saft. Wie geht es eigentlich gesundheitlich?
Ich habe ein gesundheitliches Wellental einigermaßen überwunden. Mhm. Natürlich, gut, ich bin jetzt auch 77 wie du.
Ungefähr, ja. Okay. Also immerhin noch zwei Tage jünger. Ja, gut,
noch
also.
Zwei Tage jünger. Ich muss sagen, ich fühle mich recht gut.
Aber hast du einige Rückschläge gehabt?
Ich habe heftige. Einige Rückschläge gehabt und ich habe doch gestaunt, dass ich da das Buch doch noch trotz allem fertig gebracht habe. Das ist manchmal, da hat der Generalstab ein bisschen gewirkt, oder? Der Zeitplan und die Auftragserfüllung, die hat man schon gehört.
Genau, also ja. Die Auftragserfüllung von deinem eigenen Auftrag.
Ja, der kommt jetzt in der vierten Auflage.
Unglaublich, das heisst von Feld zu Feld ein Leben zwischen Armee, Journalismus und Politik von Bruno Lezzi. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Übrigens werde ich wahrscheinlich am nächsten Mittwoch auch hören, dann zum traurigen ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine machen wir Talk Radio am Mittwochmorgen von 10 bis 12. Und würde mich freuen, wenn Sie dann auch noch dabei wären. Letzter Musiktitel von dir, Bruno.
Der letzte Titel ist etwas Feins. Ohne Gesang, das ist die Bagatelle Nummer 25 für Elise von Ludwig van Beethoven. Ich muss noch vorausschicken, vor viele Jahre, 1969, sind meine Frau und ich in Sizilien gewesen und sind dort gesessen am Hafen von Syrakus und auf einmal aus einem Fenster raus, es war Sommer gewesen, die Läden zu, aber offen offenbar, kommt aus dem Fenster auf an Elise und seither verbindet sich mit mir immer die Erinnerung an Sizilien.
An Elise, das ist die Erinnerung von sehr vielen, die angefangen haben, auch Klavier spielen, inklusive ich. Danke vielmals, dir, Bruno. Noch alles Gute in den ersten Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.